نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة 26-29. In deen Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Wahrlich, Allah schämt sich nicht, dass er ein Gleichnis hervorbringt, ein Gleichnis trägt, was das von einer Mücke ist oder über ihr, oder ein Gleichnis, was über ihr darüber liegt. Allah schämt sich nicht, dass er ein Gleichnis trägt. Zu Beginn des Koran haben wir Allah subhanahu wa ta'ala um die Rechtleitung gebeten. Und Allah subhanahu wa ta'ala antwortete auf dieses Bittgebet, indem er sagte, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Dies ist das Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Und dieses Buch ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Also mit anderen Worten, dieses Buch, dieser Koran, natürlich mit der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist also die Rechtleitung für jeden, der die Rechtleitung sucht. Das heißt also, wenn wir die Rechtleitung wollen, dann müssen wir dieses Buch dazu benutzen, die Rechtleitung in diesem Buch suchen. Deswegen wird hier immer wieder die Wahrheit, der Wahrheitsgehalt dieses Buches bestätigt und gestärkt, wie wir letztes Mal gelernt haben, dass Allah sogar mehrmals im Koran eine Herausforderung gestellt hat, dass wenn jemand den geringsten Zweifel hat an diesem Buch oder daran, dass dieses Buch von Allah ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein wahrer Prophet ist, dann soll er doch einen Vers, eine Sura, einen Koran hervorbringen, der so ist wie dieser. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass diese Herausforderung bis heute und bis Yawm al-Qiyamah stehen wird und dass kein Mensch oder kein Wesen das jemals vollbracht hat oder vollbringen wird. Also wir können uns, wie Allah auch subhanahu wa ta'ala dieses Buch beschrieben hat, la rayba fih, kein Zweifel daran, bringt etwas Gleiches hervor, etc. etc. Mit anderen Worten, verlasst euch 100% auf dieses Buch. Dieses Buch ist voll von Wahrheit und voll der Rechtleitung. Und wer also nach diesem Buch handelt, für den ist das Paradies. Und wer es ablehnt, wer das Buch, obwohl er diese Herausforderung nicht eingehen kann, für den ist dann konsequenterweise die Strafe, die wir letztes Mal auch besprochen haben in den Ayat, vor diesen Ayat. Doch manche Ablehner des Koran, manche Kafir oder Kuffar, manche Ungläubigen, sie waren so, dass sie weder die Herausforderung annahmen, noch sie erfüllten und andererseits aber auch nicht den Glauben dafür annahmen. Sondern sie gingen einen dritten Weg ein und sie pickten angebliche Fehler aus dem Koran heraus. Angebliche Fehler aus dem Koran heraus, um den Wahrheitsgehalt oder um die Weisheit des Koran herabzuwürdigen. Ja, also am Stil, an der Weisheit, an der Perfektion des Koran konnten sie nichts einwenden, weil es eindeutig war, dass er perfekt ist. Aber dann haben sie am Inhalt des Korans versucht, angebliche Fehler, Pseudofehler herauszupicken, um die Beweiskraft des Koran zu entkräften. Ja, das ist eine menschliche Taktik, dass wenn er eine Sache nicht akzeptieren will, und das ist der Punkt, er will eine Sache nicht akzeptieren, dann sucht er und findet er und erwähnt er solche oberflächlichen, angeblichen Fehler dieser Sache, in denen sich dann die Leute verwickeln und gar nicht zum wahren Anliegen dieser Sache hervordringen können. Und das Ziel dahinter ist, die Menschen und sich selbst auch vom wahren Anliegen dieser Sache zu entfernen. Und wie gesagt, die Menschen, besonders die Araber, weil sie Sprach, wie wir schon besprochen haben, sie waren Sprachprofis. Und sie fanden und konnten auch nicht im Wort, Sinn, Stil des Koranes keinen einzigen Fehler finden. Im Gegenteil, wir wissen aus Überlieferungen, dass es einige Ungläubige zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab, die sich heimlich dabei ertappten, wie sie der Rezitation des Koran belauschten. Weil sie das so wunderschön fanden, so wie ein wahrer Kenner halt etwas genießen kann. Ja, wir können das überhaupt nicht genießen, weil wir den wahren wer das Koran nicht einschätzen können. Aber sie waren Sprachprofis und sie wussten genau, das, was wir da hören, das ist was ganz Besonderes. Und sie gingen heimlich, um den Koran zuzuhören und ertappten sich dabei gegenseitig. Ja, ihr kennt die Überlieferung. Und so geschah es also, dass wir haben am Anfang von Surat al-Baqarah, ich glaube, vorletztes Mal haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, über gewisse Beispiele, die Allah subhanahu wa ta'ala, Gleichnisse, die Allah subhanahu wa ta'ala mehrmals im Koran, also durchgehend wird Allah subhanahu wa ta'ala uns immer wieder mit Gleichnissen etwas im Koran, eine Angelegenheit der Religion, anhand eines Gleichnisses verdeutlichen oder erklären. Genauso wie wir auch vorletztes Mal gelernt haben, das Beispiel über die Heuchler. Ja, wir hatten zwei Beispiele. Allah hat einmal ein Beispiel mit dem Feuer erwähnt. Ihr könnt nochmal nachschlagen. Das war Surat al-Baqarah, ich glaube, ab Vers 16. Allah alam, mir fällt es nicht genau ein. Und das andere Beispiel war das mit dem Regen. Ja, und wir haben dann darüber gesprochen, was heißt der Regen, was heißt dieses Feuer, was sagt das über den Heuchler aus, was ist die Natur des Heuchlers, wie funktioniert er, wie denkt er, ja, was sind seine Motivation, warum ist er überhaupt so, ja, er sucht eigentlich nur seinen persönlichen Nutzen, deswegen ist er manchmal mit dem Islam, sobald sein Nutzen ihn verlässt, verlässt er auch den Islam oder ist nicht mehr loyal zum Islam. Das haben wir alle darüber gesprochen, und für uns war dieses Beispiel oder Gleichnis also eine Verdeutlichung und eine Erklärung über die Natur und über die Wahrheit des Munafiq. Okay? Nun gab es aber Ungläubige, die, wie gesagt, die diese Einstellung hatten, dass, okay, wir können den Koran nicht kritisieren für seine Fehlerhaftigkeit oder für seine Wortwahl, weil sie ist perfekt. Deswegen werden wir jetzt einfach angebliche Fehler oder angebliche Kritikpunkte hervorheben, um die Leute damit zu beschäftigen, damit sie mit dem Koran, an den wahren Sinn des Koran, nicht herankommen. Und so gab es also einige Ungläubige, die solche Aussagen machten wie, ist Allah nicht erhaben darüber, dass er über Feuer und über Wasser so Gleichnisse prägt? Ja, ist doch, Allah ist doch der Schöpfer der Welt, und ja, Allah ist doch erhaben über solche Beispiele. Ja, solche Sachen brachten sie hervor. Genauso kritisierten sie auch andererseits, und Allah bewahre uns, dass Allah SWT im Koran, ich lese gleich die Ayat auch genau vor, in gewissen Ayat über die Spinne, in einer anderen Ayat über die Fliege gesprochen hat. Und auch da wird mit einem Gleichnis gearbeitet, damit die Gläubigen eine bestimmte Sache der Religion genauer, besser, deutlicher verstehen können. Also eine Barmherzigkeit für die Gläubigen, dass Allah mit Gleichnissen arbeitet, damit die Menschen es wirklich, die Grundlage einer Sache wirklich verstehen können. Aber auch darüber sprachen sie, diese Heuchler oder Ungläubigen, und sagten, ist Allah nicht erhaben, über diese kleinen Dinge zu sprechen? Ja, einerseits Schöpfer der Welten und allmächtig und all die Dinge, und dann spricht er über Fliegen und Spinnen? Ja, was ist da für ein Buch, das über diese Dinge spricht? Subhanallah. Und so kritisierten sie also und suchten angebliche Fehler, ich nenne das Flöhe picken, ja, pickten sie Flöhe, die es gar nicht gab, um die Menschen vom Koran, von der Perfektion des Korans abzulenken. Ja? Und daraufhin wurde also diese Ayah offenbart, wahrlich, Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis zu prägen, selbst wenn es von einer Mücke wäre oder was darüber ist. Also eine Mücke, ein Tier, das für uns alle sehr klein und unscheinbar, das vertreibt man so mit der Hand, scheucht man mit einer Hand weg, man denkt noch nicht mehr darüber nach, was man gerade macht. So im Unterbewusstsein scheucht man einfach so eine Mücke, eine lästige Mücke mit der Hand weg. Also ein sehr kleines, unwichtiges, niedriges Tier. Aber Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis zu prägen. Warum? Denn Allahs Anliegen ist es, die Wahrheit zu erklären. Und Allah schämt sich nicht, dies zu tun, selbst wenn es mit einem Gleichnis von einer Mücke ist. Die Stelle, wo Allah SWT im Koran über die Fliege spricht, das ist in Surah, sage ich euch, über die Spinne sage ich euch zuerst, das ist in Surah Al-Ankabut, also die Surah heißt selber die Spinne. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. Das Gleichnis derjenigen, die sich außer Allah Helfer oder Freunde nehmen. Ihr Gleichnis ist wie das Gleichnis einer Spinne, die sich ein Haus nimmt, ein Haus baut. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. Und wahrlich, das schwächste aller Häuser ist das Haus der Spinne. لَوْ كَانُوا يَعْدَمُونَ. Würden sie doch wissen. Sura 29, Vers 41. Genauso gibt es einen anderen Vers. In Sura 22, Vers 73, lese ich inshallah selber ganz. Ich sage euch nur die Stelle, wo die Fliege erwähnt wird, dass Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. O ihr Menschen, ein Gleichnis wird geprägt, so horcht aufmerksam für dieses Gleichnis. Innal ladina tad'una min dunillahi, wahrlich diejenigen, die ihr außer Allah anruft, lan yakhluqu dhubaban, sie werden nimmer, nicht mal eine Fliege erschaffen. Walau ijtama'u lah, und selbst wenn sie sich alle dafür versammeln würden. Und selbst wenn sie sich alle dafür versammeln würden. Und das sind beides Ayat, wenn wir inshallah das, zu dieser Stelle kommen, oder wenn ihr in Tafsir nachlest über diesen Ayat, worüber Gelehrte Seiten gefüllt haben, um dieses Beispiel zu erklären und all die Lehren und Weisheiten niederzuschreiben, die man aus diesen Beispielen nehmen kann. Und die, die wirklich die Wahrheit, die Rechtleitung suchen, für die sind solche Gleichnisse, solche Beispiele Geschenke, sind eine Verdeutlichung. Eine Offenbarung in der Offenbarung, denn sie machen so vieles klar, was uns für die Rechtleitung sehr wichtig ist zu verstehen. Aber wie gesagt, die Menschen, die die glauben oder die Rechtleitung gar nicht haben wollten, sie hießen sich damit auf, diese Dinge zu kritisieren, ja, klein zu reden, um die Weisheit des Koran davon abzulenken. Das Gleichnis von einer Mücke وَمَا فَوْقَهَا فَمَا فَوْقَهَا, und selbst das, was darüber ist. Und إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي, wahrlich, Allah schämt sich nicht. Das heißt, die Scham stoppt Allah nicht, hält ihn nicht davon ab, ein Gleichnis zu prägen. Ja, bei uns Menschen, und das ist auch, darum ist Allah Allah und die Schöpfung ist die Schöpfung. Denn die Schöpfung ist normalerweise so, die Menschen sind meistens so, dass wenn sie kritisiert werden oder sich über uns sich lustig gemacht wird, ja, oder über uns wir belächelt werden, dann werden wir meistens von dieser Sache, die wir tun, wegen der wir belächelt werden, demotiviert. Ja, im schlimmsten Fall hören wir auf, diese Arbeit oder diese Sache weiter zu verfolgen. Warum? Weil man belächelt uns und wir schämen uns ja. Ja, das sind dann die wenigen, die Standhaften, die nämlich eine gute Beziehung zu Allah haben, die das trotzdem weitermachen. Im Sinne des Glaubensredliches. Ja, natürlich gibt es auch andere sehr konsequente Ungläubige, die in ihrer Angelegenheit, was immer sie da tun, sei es eine Arbeit, sei es irgendetwas, auch sehr motiviert und konsequent vorangehen. Ich meine jetzt im Sinne des Glaubens, dass man nur motiviert und konsequent eine Sache weiter praktiziert, wenn man eine starke Verbindung mit Allah hat. Ansonsten, sobald man belächelt wird oder sobald man keine Bestätigung von Menschen erfährt oder sobald man merkt, es wird sich über mich lustig gemacht, dann schämt man sich und fängt an, langsamer zu arbeiten oder weniger zu tun oder sogar diese Arbeit ganz zu lassen, diese Tat ganz zu lassen. Aber Allah ist Allah und er steht über der Schöpfung und er schämt sich nicht, die Scham hält ihn nicht davon ab, ein Gleichnis zu prägen, selbst wenn es von einer Mücke wäre, geschweige denn Fliege oder Spinne oder von Feuer und Regen. Und im Koran haben wir schon, das waren jetzt nur einige Beispiele, im Koran gibt es sehr viele Stellen, wo ein Beispiel, ein Gleichnis benutzt wird, um eine Sache zu verdeutlichen. Aber die es nicht verstehen wollen, machen sich nur lustig darüber, anstatt daraus eine Lehre zu ziehen. Und das ist ein Verhalten, was einem Gläubigen nicht geziemt. Im Gegenteil, Allah beschreibt hier die Ungläubigen so, oder die Munafiqin so. ما بعودة, das Gleichnis von einer Mücke, وما فوقها, und das, was darüber liegt. Was liegt über der Mücke? Entweder damit ist etwas noch kleineres als die Mücke gemeint, nämlich zum Beispiel ihr Flügel oder diese Parasit, das auf der Mücke lebt, also etwas noch kleineres, selbst darüber würde Allah sich nicht schämen, das als Gleichnis zu benutzen, oder فوقها, damit ist etwas größeres als die Mücke gemeint. Also ob klein oder groß, Allah spricht die Wahrheit und darum geht es. Das ist der springende Punkt. Ist das, was Allah erzählt, die Wahrheit? Oder ist es nicht die Wahrheit? Und nicht, wie groß oder klein ist irgendein Beispiel. Ja, so denkt ein Muslim sowieso nicht. Wenn ihr an dieses Hadith denkt, dass ma min Muslimin yushaku shawkatan, dass es gibt keinen Muslim, der von einem Dorn getroffen wird, oder von einer Fauqa oder von etwas Größerem, illa kutibat lahu biha darajatan, außer dass dafür für ihn eine Stufe geschrieben wird. Also nichts trifft uns, ohne dass wir dafür entweder Sünden vergeben bekommen oder uns wir um Stufen bei Allah steigen, selbst wenn ein billiger Dorn uns in unsere Hand sticht. Also für einen Muslim, diese Denkweise ist sowieso für einen Muslim absurd oder unmöglich so zu denken, dass er sich an Oberflächlichkeiten orientiert und daran etwas misst, den Wert von etwas misst, wie groß oder pompös oder attraktiv etwas erscheint. Ja, je goldiger und je mehr Glitz und Glamour, desto wichtiger ist es, und je weniger und je kleiner, desto unwichtiger ist es. Nein, so denkt ein Muslim sowieso nicht. Im Gegenteil, für einen Muslim ist der Wert einer Sache immer mit der Wahrheit verbunden oder mit der Nia, die er damit verbindet. Und nicht von der Größe oder wie beeindruckend diese Sache ist. Ob klein oder groß, Allah spricht die Wahrheit. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, so was diejenigen angeht, die glauben, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرَبِّهِمْ. So, jetzt wird eine Gruppe von Menschen beschrieben. Diejenigen, die glauben, die wissen, dass dies wahrlich die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Also diese Gleichnisse, die Allah im Koran prägt, diejenigen, die glauben, und glauben heißt, die wollen die Rechtleitung, die wollen, die glauben an den Koran, die akzeptieren die Größe von Allah, die wollen auf den richtigen Weg gehen, die wissen dann auch, dass das die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Ob da jetzt von einer Fliege oder von einem Feuer oder einem Regen gesprochen wird, das ist die Wahrheit von meinem Herrn, und ich muss versuchen, das zu verstehen, damit ich der Rechtleitung immer näher komme. Ja, für jemand, der Iman hat, für den steht die Größe des Koran. Aber andererseits, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, und was diejenigen angeht, die ungläubig sind, die den Glauben ja schon verweigert haben, die ja gar nicht den richtigen Weg suchen, die ja gar nicht die Rechtleitung haben wollen, die möchten gar nicht an den Koran glauben, die haben den Glauben verweigert, فَيَقُولُونَ, so sprechen sie, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, was will Allah mit so einem Gleichnis? Was will Allah mit diesem Gleichnis? Ja, ich verstehe gar nicht, was soll das mit der Fliege und was ist das mit der Spinne? Der versteht gar nicht, worum es geht. Obwohl ein Gleichnis doch geprägt wird, damit jeder es verstehen kann. Ein Gleichnis, zum Beispiel wenn ihr euren Kindern etwas erklärt, dann benutzt ihr doch ein Beispiel, damit es noch leichter wird für das Kind, das zu verstehen. Im Koran auch sind die Gleichnisse immer eine Verdeutlichung, eine Erleichterung für das Verständnis. Aber jemand, der Kafir ist, der den Glauben gar nicht haben möchte, so spricht er, was will Allah mit diesem Gleichnis? يُبِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. So leitet Allah damit recht, viele damit recht, so lässt Allah damit viele irre gehen, وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, und er rechtleitet viele dadurch. Durch den ein und denselben Koran, durch ein und dasselbe Beispiel und Gleichnis werden manche rechtgeleitet und andere lässt Allah irre gehen. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, und er lässt nicht irre gehen, außer die Frevler sind. Also ein und derselbe Koran, und trotzdem werden einige dadurch rechtgeleitet und andere werden je nach ihrer Einstellung, je nach ihrem Wunsch, je nach ihrer wahren Absicht, werden sie rechtgeleitet oder irre, oder man lässt sie, oder Allah lässt sie irre gehen. Subhanallah. Über einige fromme Rechtschaffenen der früheren Zeiten sagt man, dass wenn sie im Koran ein Mithal, ein Gleichnis lasen und es nicht verstanden, dann weinten sie. Denn im Koran heißt es ja, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, und nicht verstehen sie diese Gleichnisse, außer die Wissenden. Subhanallah. Und das heißt, wenn jemand diese einfachen Beispiele überhaupt nicht versteht, dann ist das ein schlechtes Zeichen, und deswegen pflegten die Frommen zu weinen, wenn sie ein Gleichnis überhaupt nicht verstanden. Und wir halten also fest, jemand, der nicht essen will, kann man nicht dazu zwingen, zu essen. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. Derselbe Koran, dieselben Beispiele, und viele gehen auf den richtigen Weg und viele gehen irre, weil sie nämlich darauf bestehen, angebliche Flöhe zu picken. Ja, wie zum Beispiel ein Kind, das nicht essen will. Wie wird es dann reagieren, wenn ihr euch den vollen Teller dann vor ihm hinstellt? Der sucht dann Fehler raus. Der sagt nicht, ich will gar nicht essen, weil er weiß, dann ist vorbei, dann kriegt es Ärger. Sondern er sagt, falsche Teller, wieso dieser Löffel, ja, nicht jetzt, andere Farbe brauche ich, zu viel Ketchup, zu viel dies, zu viel das. Ja, der wird andauernd irgendwelche angeblichen Kritikpunkte heraussuchen. Warum? Weil seine eigentliche Absicht ist, gar nicht zu essen. Und Allah gibt ja die Beispiele, um etwas klarzumachen, wenn jetzt jemand immer noch nicht die etwas erklärt haben will, etwas klar sehen will. يُبِلُّ بِهِ كَثِيرًا Allah gibt beide Rechtleitung und Dalala. وَمَا يُبِلُّ بِهِ Und aber er lässt nicht irre gehen. إِلَّا الْفَاسِقِينَ Nur für die Fasiqin. Fasiq, Fasaqa. Fasaqa kommt von einem Wort, das so etwas heißt wie herausplatzen. Damit sind diejenigen gemeint, die über die Grenzen von Allah hinausgehen. Mit anderen Worten, sündiger sind oder ungehorsamer. Also ein Fasiq, sie übersetzt das immer als Frevler. Sie können auch sagen, die Ungehorsamen oder Sündiger. Das kommt alles in die oder die, die aus den Grenzen von Allah herausbrechen. Das wäre so die beschreibendste, was sie wirklich tun. Das beschreibt am besten, was sie tun. Sie brechen über die von Allah gesetzten Grenzen hinaus. Ja, sie wollen darüber hinaus platzen. Sie wollen sich nicht darin bewegen, sondern sie haben, das ist ihnen zu eng. Ja, sie wollen ihren eigenen Trieben oder ihren eigenen Wünschen folgen und platzen über diese, gehen über diese Grenzen hinaus. Wer sind diese Fasiqin? الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ Allah beschreibt diese Fasiqin für uns. Und wir halten nochmal fest, ein Fasiq kann ein Gläubiger und auch ein Ungläubiger sein. Also auch jemand, der Muslim ist, der gläubig ist, kann auch ein Fasiq sein. In dem Moment nämlich, in dem er Allah ungehorsam ist. Okay? Aber hier, Allahu alam, sind die Munafiqin und die Ungläubigen gemeint. وَمَا يُبِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ sind die Ungläubigen und die Munafiqin gemeint. Allahu alam. Und wir haben aber auch schon festgestellt, dass viele, die vielleicht von sich meinen, dass sie rechtschaffene Gläubige sind, zu vielen Prozent in Nifaq in sich tragen. Deswegen, Fasiq, wallahu alam, kann auch ein Gläubiger sein. Das sind diejenigen, الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ Die brechen den Bund mit Allah nach ihrem Vertrag. Also sie haben einen Vertrag, einen Bund mit Allah geschlossen und den brechen sie. Sie brechen den Vertrag mit Allah. Was war der Vertrag mit Allah? Nämlich, dass sie Allah dienen, dass sie Allah gehorsam sein würden und die Sünden und den Ungehorsam lassen würden. Dass sie Allah gehorchen würden, die Sünden lassen würden. Dass sie an Allah glauben und den Ungehorsam verlassen würden. Wenn damit die Munafiqin und Ungläubigen der Ahlul Kitab gemeint sind, dann ist der Vertrag gemeint, den Allah von ihnen in der Tora und in der Bibel nahm. Nämlich, und das werden wir noch genau nochmal durchgehen, wenn die Sprache auf die Ahlul Kitab kommt, im Koran hat Allah das Versprechen von Ahlul Kitab genommen, in der Tora und auch in der Bibel, dass wenn ein Prophet von Allah zu ihnen kommt, und wir haben auch schon festgehalten, dass die Gelehrten der Ahlul Kitab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genau an seinen Zeichen erkannten. Die Zeichen nämlich, die ihnen in der Tora und Bibel prophezeit worden waren. Und dass wenn dieser Prophet also käme, dass sie ihn ehren, unterstützen und an ihn glauben würden. Das war der Vertrag, den sie als Juden und Christen mit Allah geschlossen hatten. Also als Anhänger der Tora und der Bibel mit Allah geschlossen hatten, mit ihren Propheten schon vereinbart hatten, dass okay, wenn noch ein Prophet kommt und er wird diese und diese Zeichen haben, dann werden wir ihn unterstützen. Aber diesen Vertrag haben dann diejenigen, die Risala, die die Gesandtschaft Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht anerkannten, diesen Vertrag brachen sie, nachdem sie ihn gebunden hatten, nachdem sie ihn geschlossen hatten. Also Vertragsbrecher. Ein Fasiq ist also der ein Vertragsbrecher ist, nämlich vor allem den Vertrag mit Allah, min ba'di mithaqihi, nachdem sie ihn geschlossen haben. Genauso auch ein Muslim, indem er La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah ausspricht, hat er einen Vertrag mit Allah geschlossen, nämlich gewisse Sachen in seinem Leben zu praktizieren und von gewissen Sachen im Leben sich fernzuhalten. Wenn er jetzt diese Dinge nicht ernst nimmt oder sie nicht praktiziert, dann ist er auch in diesem Moment ein Fasiq, ein Vertragsbrecher. Er hat den Bund mit Allah, den er geschlossen hatte, einfach wieder gebrochen. Was tun sie noch? Und sie brechen, zerschneiden, يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ was Allah geboten hat, dass es gebunden wird. Ein Yusala gebunden, verbunden, gehalten wird, zusammengehalten wird. Sie zerbrechen, zerschneiden. Das, was Allah geboten hat, befohlen hat, dass es gebunden sein soll. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ und sie verbreiten Unheil, sie richten Unheil auf der Erde an. Also hier werden die Fasiqin beschrieben als Vertragsbrecher. Sie brechen erstmal den Vertrag mit Allah und dann brechen sie auch noch, zerschneiden sie auch noch das, was Allah gebunden hat, dass es gehalten werden soll. Und das ist hier allgemein gemeint. Alles, wovon Allah uns befohlen hat, dass es eingehalten werden soll. Sei es das Recht von Allah in Form von Gebet, in Form von Fasten, in Form von verschiedenen Gottesdienstarten oder auch das Recht der Menschen in Form von Verwandtschaftsbande pflegen, in Form von Nachbarschaftlichkeit pflegen, in Form von ärmere Menschen mit Barmherzigkeit begegnen. Sei es das Recht des Viertels, in dem wir leben, das Recht der Umwelt, Luft verschmutzen, Müll auf die Straßen schmeißen, die Erde verschmutzen, die Allah für uns erschaffen hat. Sei es das Recht, das gehalten werden soll, der Tiere, sie nicht so zu schlachten, wie Allah es geboten hat, sie nicht nach Sunna zu schlachten. Zum Beispiel, man soll das Messer nicht vor dem Tier schärfen. Oder zum Beispiel, wenn man Tiere melkt, dann soll man sie vorher oder beim Melken auch tränken. Das sind alles Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam lange vor Greenpeace uns schon beigebracht hat, wie man Tiere zu behandeln hat. Und das sind alles Rechte oder Dinge, die eingehalten werden sollen. Wer diese Dinge zerschneidet, der ist dann, so wie Allah hier beschrieben hat, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوفَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Und sie verbreiten, sie richten Unheil auf der Erde an. Denn jemand, der die Dinge nicht einhält, zerschneidet, diese ganzen Banden, die ihr gehalten werden sollen, der wird automatisch, warum zerschneidet jemand die Bande, die gehalten werden sollen? Warum macht man das überhaupt? Warum hält man sich nicht an diese Grenzen, die Allah gesetzt hat? Das sind ja Grenzen. Ja, zum Beispiel, deine Grenze in der Behandlung von Verwandtschaft ist diese und diese. Ja, du kannst nicht mit dem brechen, du kannst nicht länger als, mit einem Muslim zum Beispiel darfst du nicht länger als 3 Tage nicht ignorieren oder ihn vermeiden. Dann soll man, Mutter und Vater haben bestimmte Plätze, die ihnen gegeben werden. Wenn jemand nun all diese Dinge nicht einhält und all diese Grenzen bricht und sie nicht annehmen will, dann macht er das ja wahrscheinlich und meistens, und ihr werdet das auch beobachten, bei uns selber vor allem, um seinen eigenen Wünschen zu folgen. Um seinen eigenen Frieden zu folgen. Und wer seinen eigenen Trieben und Wünschen folgt, der kennt dann keine Grenze mehr. Dann wird erst die Familie aufgelöst, dann wird die Stellung der Eltern herabgesetzt, dann werden die Kinder nicht mehr so wie Kinder behandelt, dann wird die Frau nicht mehr wie eine Frau behandelt und dann geht die ganze Gesellschaft Richtung, jeder lebt seine Triebe aus. Und das ergibt nur Chaos und das wird automatisch zu Fassad auf Erden, zu Unruhe und Unheil auf Erden hinziehen. Und jemand, der seine eigenen Grenzen verlässt, der stößt automatisch auf die Grenzen von anderen. Jemand, der seine eigenen Grenzen verlässt, der wird automatisch auf die Grenzen von anderen stoßen und das ist ja Fassad. Das ist ja dieser Unheil auf Erden, der hier beschrieben wird. Jetzt zum Beispiel, jemand sitzt im eigenen Haus und redet. Das stört keinen Menschen. Aber jemand macht an seinem eigenen Haus Lautsprecher und all seine Gespräche werden ins ganze Viertel übertragen. Das wäre dann Fassad. Er hat seine Grenze übertreten und bricht in die Grenzen der anderen ein. Warum? Weil er seinen eigenen Wünschen, sein eigenes Ego ausleben musste. Genauso ist also in menschlichen Beziehungen auch. Also sie brechen erstmal das Recht von Allah, den Vertrag mit Allah, und dann brechen sie auch noch all die Dinge, die Allah gesagt hat, dass sie gehalten werden sollen. Die Bande zu Menschen, die Bande zu Familie, die Bande zu Nachbarn, die Bande zu deiner Stadt. Dass du nicht deinen Müll sammelst und dann am anderen Viertel, in deiner Stadt, an einem anderen Viertel, wo du nicht wohnst, abladest. Das macht ein Muslim nicht. Die Bande deines Landes, wo du wohnst, ja, im Sinne von Umweltverschmutzung oder im Sinne von Nachbarn nicht das Recht nehmen oder all diese Dinge, die der Islam uns gebietet. Dann, wie wir schon sagten, die Pflanzenwelt hat auch Rechte. Ein Muslim reißt nicht einfach irgendwelche Pflanzen aus ohne Sinn. Wie der Prophet s.a.w. auch lehrte, das werden wir noch dazu kommen, inshallah, dass man auch einfach Bäume nicht fällt, ohne dass es einen Sinn dafür hätte. Zum Beispiel, wenn man Brennholz oder sowas braucht, dann ist das natürlich okay. Also all diese Dinge sollen gebunden, gehalten, zusammengehalten werden. Und das ist das Rechtgeben von all diesen Dingen. Und vor allem über die Bande der Verwandtschaft, diese zu pflegen. Darüber gibt es viele, viele starke Hadithe, die es uns sehr nahelegen, sehr empfehlen, sehr warm ans Herz legen, dass man diese Dinge im Islam sehr hoch gehalten hat. Also im Islam wird die Verwandtschaftsbande sehr hoch gehalten. Das muss man unter allen Umständen binden und pflegen. Und da gibt es wirklich wenige Ausnahmen. Und also Allah alam, ob man die auch so leichtfertig direkt praktizieren darf, wo man vielleicht einen Verwandten meiden oder ignorieren dürfte. Also Verwandtschaftsbande ist eine der großen Dinge, ein Yufal, dass sie gehalten werden soll. Und sie verbreiten Unheil auf der Erde. Das sind die Verlierer. Solche Leute, die sich so benehmen, Vertragsbrecher, alles was gebunden werden soll, schneiden sie, folgen ihren eigenen Wünschen, verbreiten Unheil auf der Erde. Das sind Verlierer. Ja, egal wie erfolgreich sie in der Welt sind oder wie glücklich sie sich einschätzen, weil sie ja nur das machen, was sie wollen und ich höre ja auf keinen und ich muss ja keinem Rechenschaft ablegen, ich bin ganz auf mich alleine, ich bin unabhängig, ja, oder ich lasse mir von keinem was gefallen, ich bin ja so ein starker Charakter. Nein, Allah sagt, ulaika humul khasirun, egal wie toll sie in ihrem eigenen Licht dastehen, Allah hat sie als Verlierer gewertet. Also einerseits legt Allah uns also hier das Recht von Allah ans Herz und andererseits auch das Recht der Schöpfung. Und solche Leute also, diese Verlierer, die jetzt hier beschrieben wurden, das sind also auch dann die, wir müssen nochmal im Kontext sehen, Allah beschreibt ja hier diejenigen, die durch die Gleichnisse im Koran nicht geleitet werden, die durch den Koran nicht rechtgeleitet werden, sondern im Gegenteil dadurch noch irre gehen. Allah lässt sie noch irre gehen, weil sie wollen nicht verstehen und deswegen lässt Allah sie dann auch nicht verstehen. Weil sie gar nicht die Rechtleitung wollen, lässt Allah sie dann auch diese Dinge nicht verstehen. Und das sind dann also die, ich gebe euch ein paar Beispiele, die wir alle aus dem Alltag bestimmt kennen, dass wenn man sagt, ja, Allah hat schon das Gebet befohlen und schon eigentlich 5-mal am Tag, ja, da kann man nicht 3-mal draus machen, dann kommt oft eine Reaktion, dass, oh, Allah wird strafen, weil man nicht 2 oder 3-mal mehr hoch und runter geht am Tag. Ja, also damit ist das da gemeint. Oder wenn man sagt, guck mal, Hijab ist schon etwas, was im Koran verankert ist und kann man nicht einfach so, ne, das Herz muss ja rein sein. Hab schon viele Hijab-Frauen gesehen, die sind so und so und so. Hauptsache, das Herz ist rein. Ach so, aber kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, essen muss man nicht, Hauptsache, man hat die Absicht zu essen. Das wird kein Mensch sagen. Aber im Koran pickt man dann diese angeblichen Flöhe oder diese angeblichen Oberflächlichkeiten, hält sich daran fest, um nämlich die Tat von sich abzuwenden, damit man nicht etwas tun muss, was man eigentlich gar nicht will, damit man seinen eigenen Wünschen, Trieben folgen kann. Ulaika humul khasirun. Und ihr erinnert euch, am Anfang von Surat al-Baqarah, Vers 5, hat Allah über die Muflihun gesprochen. Ulaika humul muflihun, das sind die Erfolgreichen. Und inshallah geht ihr dann nochmal zurück und lest nochmal genau, was die Eigenschaften dieser erfolgreichen Menschen waren. Und hier im Gegensatz dazu, ulaika humul khasirun, jene sind die Verlierer. Und vielleicht, dass man dann sogar vielleicht aufschreibt, eine Seite Verlierer, andere Seite Erfolgreichen und wie, in welchen gegensätzlichen Charaktereigenschaften sie sich unterscheiden. Und inshallah gehören wir alle zu denen, die Allah als die Erfolgreichen beschreibt. Ulaikum al-Khasirun, nämlich im Jenseits werden sie zu den Verlierern gehören. Denn Allah gibt solchen Menschen bestimmt keine Belohnung. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Wie könnt ihr denn Allah verleugnen? Wie könnt ihr ungläubig sein gegenüber Allah? Und ihr wart tot. Fa ahyaakum. Ihr wart Tote und er hat euch Leben gegeben. Also damit ist der Zustand vor der Geburt des Menschen gemeint, wo er ein Nichts war. Also natürlich, die Seelen waren alle schon bei Allah versammelt, aber auch vor der Schöpfung der Seele oder bevor wir das war ja kein bewusster Zustand, das war nicht ein Zustand, in dem wir fähig waren, nach unserem Willen zu leben oder eine Entscheidung zu treffen. Also der Zustand vor unserem Dasein, vor unserer Geburt, wo wir an nichts waren. Überlegt mal jetzt alle in diesem Raum, derselbe Raum stellt euch vor 60 Jahren vor. Oder wenn jetzt hier 60-Jährige sitzen, stellt euch vor 100 Jahren. War keiner von uns da und keiner von uns hatte auch nur die geringste Macht zu sagen, also innerhalb von 40 Jahren möchte ich bitte geboren werden. Nein. Wir hatten nicht die geringste Macht. Allah hat uns erst in die Existenz gebracht. Fa'ahyakum, er hat uns Leben gegeben. Thumma yumitukum, und dann wird er euch wieder den Tod geben. Also diese kurze Lebensspanne, in der wir uns gerade befinden, befindet sich zwischen zwei Zuständen des Todes. Thumma yuhyikum, und dann wird er uns wieder Leben geben. Und das wird dann sein, wenn wir vor Allah stehen werden und ihm Rechenschaft ablegen müssen für all das, was wir getan haben. Thumma ilayhi turja'un, und dann werdet ihr nämlich zu Allah zurückgebracht werden. Also all das erwartet euch noch, all das habt ihr schon hinter euch, und dann könnt ihr noch Kufr mit Allah machen? Also während all dieser Zeit, während all diesen Zuständen, hat er die ganze Macht über euch und eure Existenz. Wa takfurun, und ihr begeht Unglauben, ihr verleugnet Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Wie verleugnet ihr Allah und ihr wart Tote und er gab euch Leben? Dann wird er euch wieder tot machen und dann euch wieder beleben und dann werdet ihr zu ihm zurückgebracht. Also das Ende ist wieder bei Allah. Es ist nicht so, dass er euch Leben gab und dann könnt ihr vogelfrei umhergehen und keiner wird euch zur Rechenschaft ziehen. All das, was ihr tut, in dieser kurzen Lebensspanne, die Allah euch gegeben hat, bei dem einen ein paar Jahre mehr, bei dem anderen ein paar Jahre weniger, und keiner von uns hat die Kontrolle darüber, wie lange wir hier verweilen. Nach all dieser angeblichen Macht, die wir hier kurz verliehen haben, die uns hier kurz verliehen wurde, werden wir all das, was wir getan haben, Rechenschaft darüber ablegen müssen. Das erwartet uns alle noch. Und dann verleugnen wir den, der die Macht darüber hat, uns zu vergeben oder uns zu bestrafen? كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Ja, zum Beispiel jemand sagt, ja, die brechen den Bund mit Allah und die zerschneiden, was Allah geboten hat, dass es gehalten werden wird. Uff, das ist alles so schwer und ich kann Allah das Recht nicht geben. Ja, das ist mir alles zu viel und so und ich verstehe das auch alles gar nicht. Ja, dann muss man ihn wirklich mal fragen, okay, aber wohin gehst du denn? Der Weg, auf dem du dich schon befindest, dadurch, dass du nämlich lebst, dadurch, dass du ein Mensch bist, dieser Weg, wohin führt er dich? Zu ihm. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, und ihr werdet zu ihm zurückgebracht. Dein Leben befindet sich zwischen zwei Zuständen der absoluten Machtlosigkeit. Einen hast du schon hinter dich, jetzt wurde dir kurz angebliche Macht verliehen, auch unter der Kontrolle von Allah, wo du einen Willen hast, mit dem du etwas Gutes machen kannst, und dann wirst du wieder absolute Machtlosigkeit schmecken. Und Allah wird dich erst wieder auferwecken, wann er will. Und dann wird es aber Akhira sein, dann wird es zu spät sein. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Und mit Kufr, wie weit wollt ihr mit Unglauben und Kufr, wie weit wollt ihr laufen? Wie weit wollt ihr eure Freiheit, eure Ungebundenheit, ja, dass ihr sagen könnt, so, nein, ich kann das nicht, das ist mir zu viel, wie weit wollt ihr das genießen? Wie weit trägt euch diese Freiheit? ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, und dann werdet ihr zu ihm zurückgebracht werden. Und wie gesagt, der Tod, wenn der Tod kommt, dann ist schon unsere Yom al-Qiyamah. Also natürlich gibt es Yom al-Qiyamah, aber wenn für uns ist unsere Zeit sowieso schon zu Ende, bevor Yom al-Qiyamah kommt, wenn unser Tod eingetroffen ist. Weiß einer von uns, wann unser Tod eintritt? Sein Wille belebt uns wieder und vor ihm werden wir geführt werden und mit ihm begehen wir Kufr. So stolz ist der Mensch, sondern ihm, der uns erschaffen hat, der uns wieder erschaffen wird, wieder auferwecken wird, wollen ihm sein Recht nicht geben, obwohl unsere Reise definitiv zu ihm geht? Ja, stellt euch vor, jemand sagt, ich habe keine Lust auf all die Gebote und auf Allah und sowieso, das ist mir zu viel. Dann stellt euch vor, dass sie ihm sagt, okay, dann lauf weg. Lauf los. Und stellt euch vor, diese Person läuft und läuft und läuft. Wohin will sie laufen? Gibt es einen Ort, gibt es irgendeine Zuflucht, die ihm Schutz vor Allah bietet? Soll dieser Mensch sich nicht lieber freiwillig ergeben und aufgeben und sich in Frieden Allahs Willen ergeben? Deswegen sollten wir uns lieber jetzt schon entschließen, Allah zu gehorchen und all diese Flöhepickerei und all dieses Unverständnis lassen und mit wahrer Absicht Allah darum bitten, dass er uns recht leitet. Denn huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Er ist doch derjenige, der für euch Er ist doch derjenige, der für euch خَلَقَ لَكُمْ. Er erschuf für euch مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, was in der Erde ist, insgesamt. Alles, was auf dieser Erde erschaffen wurde, ist für uns erschaffen worden. Er meint es doch gut mit uns. Er meint es doch gut mit den Menschen. Warum sollen wir vor ihm weglaufen? Warum sollen wir uns vor seinen Geboten fürchten? خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Er erschuf für euch, was in der Erde ist, insgesamt, allesamt, alles, was auf dieser Erde ist, die gesamte Schöpfung wurde für den Menschen erschaffen, damit er sich seiner bedienen kann, damit er Allah umso besser dienen kann, damit er sich um diese Dinge nicht mehr zu kümmern braucht. Alles, was in der Erde ist, wurde für den Menschen erschaffen. Solch ein Geschenk, wie wir letztes Mal auch schon besprochen haben, Allah breitete die Erde als Ruhebett aus. Er setzte darin kleine Schatzkammern für uns, wo wir heute noch Diamanten und Gold und Silber und Kupfer und all diese Kohle und Gas und Öl ernten können. Das uns Menschen so viel weiterbringt, das Leben so viel leichter macht. Er machte die Erde so, dass wenn wir ein bisschen was reintun und ein bisschen Regen von Allah geschenkt bekommen, dass daraus Essen kommt. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Teller zu Hause, wo ihr ein bisschen Wasser draufstreicht und da würde auch eine Pizza draufstehen. Ja, so ähnlich ist das doch. Wer könnte denn Weizen hervorbringen, wenn das Allah nicht die Erde nicht so gemacht hätte? Also Allah hat für uns all das erschaffen und trotzdem wollen wir ihm nicht gehorchen? Wo ist denn da die Logik? Wo ist denn da der Nutzen für uns? وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. Dann wandte er sich dem Himmel zu, فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ السَّمَاوَاتِ, und er formte sie wohl zu sieben Himmeln. Also erst erschuf er die Erde. Ibn Abbas radiallahu an legt das auch so aus, dass Allah erschuf erst die Erde, dann erschuf er die Himmel zu sieben Himmeln. Und das zeigt uns auch die sieben, dass der Himmel, den wir hier sehen, dass er nicht nur einfach höher ist, also nur höher, sondern dass wirklich ein Himmel, also eine etwas Fassbares ist. Nicht für uns, aber Allah hat es für einen Himmel erschaffen und dass es darüber auch sieben Himmel gibt. Wallahu an, da gibt es verschiedene Meinungen. Und er schuf dann also, Ibn Abbas sagt, er schuf die Erde, dann erschuf er die Himmel und dann breitete er die Erde aus. Wallahu a'lam. Und das ist aber ein langes Thema, da gibt es viele Ayat dazu. Wir werden bestimmt noch zu diesem Thema nochmal genauer kommen. Das war, Ibn Abbas sagt das in Sahih al-Bukhari, wird dieses Wort von ihm aufgeführt. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Und er ist über alle Dinge allwissend. Dass sich beruhigen, dass wir so jemanden anbeten können, der über alles Bescheid weiß. Trotzdem wollen wir ihm nicht gehorchen. Trotzdem bezweifeln wir den Koran, den er offenbarte, obwohl er über alle Dinge allwissend ist. Er die Erde für uns erschuf. Er die Himmel formte. Ja, wenn ein Meteorit nur auf die Erde einschlägt, sind die Menschen machtlos. Wegen diesem einen Mini-Meteorit im Gegensatz zum ganzen Galaxie ist das Mini, was da auf die Erde gekommen ist. Die Menschen können nichts dagegen tun. Seine Flugbahn nicht ändern, wo das einfällt, dieses Loch, können sie vorher nicht abschützen, weil sie nicht wussten, wohin das kommt, etc. etc. Kann uns auf einmal treffen. Geschweige denn die ganze Galaxie, geschweige denn nicht nur diese Galaxie, mehrere Galaxien, mehrere Himmel, die nicht nur zu kontrollieren, sondern sie überhaupt erschaffen zu haben. Und dieserjenige sendet uns dann einen Koran und wir kritisieren ihn? Oder finden ihn nicht zeitgemäß? Finden er es nicht praktikabel für unsere Zeit? وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Er ist doch über alle Dinge allwissend. Das ist wahrlich nicht etwas, was wir kritisieren können. Allwissenheit ist nicht etwas, womit wir uns messen können. Das gibt nur eine Reaktion. أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ich ergab mich dem Herrn der Welten. Sich Allah in Frieden zu ergeben, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Denn er ist über alle Dinge allwissend und zu ihm werden wir auch zurückgebracht. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.